Polish Radio External Service.
The archives. Tadeusz Konwicki, one of the leading figures in post-war Polish literature and cinema, died in Warsaw 10 years ago this month. You are tuned to Warsaw.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniser. Hallo und herzlich willkommen. Russland hat bereits mit Versuchen begonnen, Mitarbeiter für die Beeinflussung der Präsidentschaftswahlen in Polen anzuwerben, warnt Digitalisierungsminister Krzysztof Gawkowski. Und Ex-Premierminister Leszek Miller zeigt sich von den Ergebnissen der letzten Visite des ukrainischen Staatspräsidenten in Polen enttäuscht. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem sprechen wir diesmal auch mit einem der gefragtesten Cellisten der Welt über seinen musikalischen Werdegang und Erfahrungen mit polnischer Musik. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Staatspräsident Duda reist nach Davos und Cyberangriffe und Wahlen Polen im Visier der russischen Geheimdienste. Staatspräsident Andrzej Duda reist heute zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Sein Programm umfasst Reden, darunter bei der Ausstellung Your Country First, Win with Us im Ukraine House und Gespräche mit globalen Führungspersönlichkeiten wie NATO-Generalsekretär Mark Rutte und Singapur-Staatspräsident Tharman Shanmugaratnam. Am Donnerstag steht ein hochrangiges Panel zur Ukraine und zur neuen globalen Ordnung im Fokus. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz besucht heute Schweden, um die Zusammenarbeit in der Ostsee und die Ukraine-Hilfe zu stärken. Der Besuch umfasst Gespräche mit seinem schwedischen Amtskollegen, die Besichtigung einer Marinebasis und ein Treffen mit Vertretern der Verteidigungsindustrie. Seit Schwedens NATO-Beitritt 2024 arbeiten die beiden Länder enger zusammen. Die neue Mission Baltic Sentry soll die Sicherheit in der Ostsee durch gemeinsame Patrouillen erhöhen. Digitalisierungsminister Krzysztof Gawkowski hat vor gezielten russischen Versuchen gewarnt, die Präsidentschaftswahlen in Polen im Mai 2025 zu manipulieren. Laut dem Minister rekrutieren russische Geheimdienste aktiv Polen über das Darknet, um sie für Desinformationskampagnen und Manipulationen einzusetzen. Diese Angebote seien mit hohen Geldsummen verbunden und würden darauf abzielen, das Vertrauen in das Wahlsystem zu untergraben. Gawkowski betonte, dass Polen verstärkte Cyberabwehrmaßnahmen einleite und eng mit den USA zusammenarbeite, um mögliche Eingriffe zu verhindern. Wir befinden uns in einem Cyberkrieg mit Russland und dieser muss um jeden Preis gestoppt werden, erklärte der Minister in einem Interview mit RMF FM. Präsidentschaftskandidat Karol Nawrocki bekräftigte in einem Interview für das nationalkonservative Wochenmagazin Sieti, dass die Ukraine erst nach einer umfassenden Aufarbeitung historischer Streitpunkte, insbesondere des Massakers von Wolhynien, der EU oder NATO beitreten könne. Er hob hervor, dass die Massenmorde aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs weiterhin ein unbewältigtes Kapitel in den polnisch-ukrainischen Beziehungen darstellten. Nawrocki betonte, dass diese Aufarbeitung essentiell für ein vertrauensvolles Bündnis sei. Zudem forderte er wirtschaftliche Schutzmaßnahmen, um die polnische Landwirtschaft und andere Schlüsselindustrien vor möglichen negativen Auswirkungen eines ukrainischen EU-Beitritts zu bewahren. Gleichzeitig unterstrich Nawrocki Polens Bereitschaft, die Ukraine im Krieg gegen die russische Aggression weiterhin zu unterstützen. Laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds IWF wird Polen 2025 führend im europäischen Wirtschaftswachstum sein. Mit einem Wachstum von 3,5% werde Polen dreimal schneller wachsen als die Eurozone und doppelt so schnell wie andere entwickelte Länder. Das wird unser Jahr sein, kommentierte Premierminister Tusk die Prognosen auf X. Das Finanzministerium erwartet sogar ein Wachstum von 3,9%. Und vor 20 Jahren starb der legendäre Kurier aus Warschau Jan Nowak-Jeziorański, aber nicht nur Schriftsteller und Journalist, sondern auch ein Symbol des polnischen Widerstands während des Zweiten Weltkriegs. Nowak-Jeziorański arbeitete als Kurier für die polnische Heimatarmee, übermittelte geheime Informationen und nahm am Warschauer Aufstand teil. Nach dem Krieg setzte er sich unermüdlich für die polnische Sache ein, zunächst als Direktor der polnischen Sektion von Radio Freies Europa in München. In dieser Rolle war er maßgeblich an der Verbreitung von Informationen beteiligt, die den Widerstand gegen das kommunistische Regime stärkten. Später spielte er eine Schlüsselrolle bei der Integration Polens in die NATO, indem er die Interessen Polens in den USA vertrat und internationale Unterstützung für den Beitritt mobilisierte. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Die Flitterwochen zwischen den USA und der EU seien endgültig vorbei. Zudem habe die EU mit dem Green Deal einen schweren Fehler im Hinblick auf den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Später spielte er eine Schlüsselrolle bei der Integration Polens in die NATO, indem er die Interessen Polens in den USA vertrat und internationale Unterstützung für den Beitritt mobilisierte. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Die Flitterwochen zwischen den USA und der EU seien endgültig vorbei. Zudem habe die EU mit dem Green Deal einen schweren Fehler im Hinblick auf den Zusammenhalt der Gemeinschaft begangen, meint Wirtschaftswissenschaftler Professor Witold Orłowski. Ex-Premierminister Miller ist von den Resultaten des letzten Besuchs von Ukraines Staatspräsident Zelensky in Polen enttäuscht und die polnischen Rentner stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Mehr dazu nun in der Presseschau mit Jakub Kukler.
In einem Interview mit Super Express äußert sich der Wirtschaftswissenschaftler Professor Witold Orłowski zu den künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten nach der Machtübernahme von Donald Trump. Es sei klar, sagt Orłowski, dass die Europäische Union als Projekt zum ersten Mal in der Geschichte keineswegs ein dunkles Objekt der Begierde der Weltführungsmächte sei. Die Weltführung sei sogar auf die Idee gekommen, von einem der EU-Länder zu verlangen, einen Teil seines Territoriums zu verkaufen, ganz zu schweigen von einer aggressiven Zollpolitik. Das sei eine enorme Dissonanz. Niemand habe ein Szenario, wie sich die EU verhalten sollte, wenn die USA unberechenbar werden. Jetzt wisse man, dass die Flitterwochen, die die Vereinigten Staaten mit der EU verbanden, vorbei seien und dass es eine viel härtere Politik geben werde. Das bedeutet zunächst, dass das europäische Projekt nicht mehr das wichtigste Projekt für Washington sei. Und zweitens könnten wir die Wiederherstellung einer alten österreichisch-ungarischen Struktur erleben, eine Annäherung von Ungarn, der Slowakei und jetzt auch Österreich. Außerdem habe sich die Union auf eine sehr problematische Idee eingelassen. Man werde die wirtschaftliche Belastung durch den Green Deal nicht tragen können. Er werde bereits mit Schulden finanziert, die wiederum vergemeinschaftet werden. Nicht jeder aber möchte diese vergemeinschafteten Schulden tragen. Er bleibe bei seiner Ansicht, dass der Green Deal der größte Fehler im Hinblick auf den Zusammenhalt der EU sei, so Professor Witold Orłowski in Super Express. Die Wochenzeitung Dorzecze spricht mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Leszek Miller über den jüngsten Besuch des ukrainischen Präsidenten in Polen. Ob er nach dem Besuch von Wolodymyr Zelensky enttäuscht gewesen sei, fragt das Blatt. Der ukrainische Präsident habe sich nicht für das Wolinien-Massaker entschuldigt, was von einem Teil der Öffentlichkeit erwartet worden sei. Auch zu den Exhumierungen seien keine konkreten Aussagen gemacht worden. Leszek Miller gibt zu, dass er etwas Konkreteres erwartet habe, aber anscheinend sei das Thema des Wolinien-Massakers für die ukrainische Elite so schwierig, dass selbst der ukrainische Präsident es vermeidet, darüber zu sprechen. Das lasse nichts Gutes für die Ankündigung möglicher Durchbrüche und die Beseitigung von Hindernissen für die Exhumierungen erwarten. Neben den Erklärungen der Außenminister Polens und der Ukraine berücksichtigte Miller auch Fakten, die eine direkte Interpretation darüber geben, wie die Umsetzung dieser Erklärungen aussehen soll. Er sei übrigens erstaunt gewesen, dass ein Schlüsselsatz aus dem Kommuniqué der Minister in den Medien praktisch nicht erwähnt wurde. Es gehe um die Passage, die besagt, dass die Exhumierungen gemäß der ukrainischen Gesetzgebung durchgeführt werden sollen. Das bedeute, dass sie im Einklang mit dem Gesetz von 2015 über den rechtlichen Status und das Gedenken an die Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine durchgeführt werden, dass die ukrainische aufständische Armee und die Organisation der ukrainischen Nationalisten verherrlicht. Demnach handele es sich um Exhumierungen ohne Gedenken, das heißt ohne Benennung der Täter des Völkermordes, erklärt Miller in Dorzecze. Laut einem Bericht von Big Info Monitor ist die Zahl der verschuldeten Senioren in Polen auf 370.000 gestiegen und die Gesamtsumme ihrer Schulden hat mittlerweile 12 Milliarden Zloty überschritten. Obwohl die Zahl der über 65-Jährigen in Polen zunimmt, bleibt ihre finanzielle Lage schwierig. Viele von ihnen kämpfen mit der wachsenden Schuldenlast, berichtet die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna. Die Umfrage zeige, dass fast 3/4 der Senioren besorgt über ihre finanzielle Situation sind. Die wichtigste Einkommensquelle der meisten Menschen in dieser Altersgruppe sei die regelmäßige Rente, die angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten jedoch nicht mehr ausreiche. Steigende Lebenshaltungskosten, hohe Darlehens- und Kreditzinsen sowie Inflation seien Faktoren, die insbesondere die über 65-Jährigen betreffen, erklärt Professor Waldemar Rogowski von der Warschauer Wirtschaftshochschule SGH. Die Daten, lesen wir weiter, würden zeigen, dass die meisten Senioren nicht davon ausgehen, dass sich ihre finanzielle Situation in den kommenden Monaten verbessern wird. Jeder 6. Senior erwarte jedoch eine deutliche Verschlechterung seiner finanziellen Lage. Niemand rechne mit einer klaren Verbesserung, so Dziennik Gazeta Prawna. Trotz finanzieller Probleme würden einige Senioren nach Wegen suchen, ihre Situation zu verbessern. Viele planen, ihre impulsiven Ausgaben zu reduzieren, andere versuchen, Sonderangebote und attraktive Preise zu nutzen, während wieder andere beabsichtigen, Ersparnisse zu bilden. Es ist jedoch zu beachten, dass Senioren im Vergleich zu anderen Altersgruppen seltener sparen. So Dziennik Gazeta Prawna, soweit auch die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Kian Soltani wurde 1992 als Kind einer persischen Musikerfamilie in Bregenz geboren. Er begann mit 4 Jahren Cello zu spielen und trat bereits als 12-Jähriger in die Klasse von Ivan Moninetti an der renommierten Musikakademie der Stadt Basel ein. Heute ist der Österreicher selbst Hochschullehrer und gehört zu den gefragtesten Cellisten seiner Generation. Über seinen bisherigen musikalischen Weg und Erfahrungen mit polnischer Musik hat mit dem Künstler kurz nach dessen Auftritt in Wrocław Jakub Kukla gesprochen.
Ich überlege, wie Ihre Kontakte mit der polnischen Musik aussehen. Es gibt mindestens ein berühmtes Stück für das Cello. Ich meine, das Cello-Konzert von Witold Lutosławski. Haben Sie das jemals gespielt?
Ich habe das Stück oft gespielt sogar, ja. Eine meiner Lieblings-Cello-Konzerte.
Oh,
ja.
Wunderbar.
Ein absolutes Meisterwerk, ja.
Was gefällt Ihnen so sehr an der Musik von Lutosławski?
Also das Stück ist wirklich ein absolutes Meisterwerk und Lutosławski hat es geschafft, was nicht viele Komponisten in der Musikgeschichte schaffen, und zwar eine komplett eigene Sprache zu entwickeln in der Musik. Ja, man kann sagen, wenn man Beethoven hört, dann erkennt man, das ist sofort Beethoven, auch bei Brahms. Also die großen Genies der Musikgeschichte haben ihren eigenen Stil. Und bei Lutosławski ist das Gleiche. Man hört sofort, diese Musik ist Lutosławski, hat seine eigene Methodik erfunden, fast schon, wie man Noten schreibt und wie er Musik fühlt und empfindet. Und deswegen ist es ein absolutes Meisterwerk und einzigartig in seiner Art auch, wie ein Cello überhaupt als Cello-Konzert in Erscheinung treten kann. Also wirklich einzigartig. Und dieses Stück ist so interessant. Einfach der Dialog mit dem Orchester ist, was für mich das Stück am interessantesten macht. Dieser ständige Dialog in unterschiedlichsten Facetten.
Über die großen Meister der Musik werden wir noch sprechen. Ich wollte Sie aber zuerst nach Ihrer Kindheit befragen. Waren die ersten Klänge, die Sie als kleines Kind gehört haben, eben Musik?
Meine ersten Klänge, die ich gehört habe, waren wahrscheinlich schon bevor ich auf die Welt kam, weil meine Eltern sind beide Musiker und haben bis ganz spät, also meine Mutter hat noch bis zum 8. Monat noch konzertiert und dann bis zum Ende noch geübt auf ihrer Harfe. Also ich weiß, dass ich das im Babybauch wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen habe und da natürlich nach der Geburt sofort jeden Tag Musik zu Hause, meine Eltern. Deswegen waren die ersten Klänge, die ich gehört habe in meinem Leben, waren Musik und quasi nonstop mein ganzes Leben lang.
War das westliche Musik oder vielleicht doch Musik aus Persien?
Ja, beides tatsächlich. Also viel westliche Musik natürlich. Die waren professionell in der westlichen Musik unterwegs, als Musiker und als Lehrer. Aber sie haben auch viel persische Musik zu Hause gemacht, im privaten Rahmen. Also ich habe beides gehört.
Ihre Mutter spielte Harfe und Ihr Vater?
Mein Vater spielt Fagott, Panflöte und viele verschiedene persische Blasinstrumente, wie zum Beispiel Ney oder Duduk heißen sie.
Sie haben sich aber weder für Fagott oder Duduk noch für die Harfe entschlossen, sondern für das Cello. War da die Person des Cousins von großer Bedeutung?
Ganz genau, ja, genau, haben Sie richtig recherchiert. Mein Cousin ist auch Cellist, aber 3 Jahre älter als ich. Mhm. Und er war damals 7, ich war 4 und er war mein großes Idol. Und ich war sehr inspiriert, wie er gespielt hat. Und ich habe ihn oft gehört und dachte, ja, das will ich auch unbedingt machen. So. Und deswegen habe ich dann Cello angefangen. Außerdem war es auch das Lieblingsinstrument meiner Mutter. Also alle waren glücklich. Win-win.
Und lag das daran, dass damals der 3 Jahre ältere Cousin für Sie ein großes Vorbild war? Oder lag es vielleicht an dem Sound des Cellos?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, in dem Alter, also 4, was genau mich fasziniert hat, kann ich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur ganz genau, dass es auf jeden Fall was mit meinem Cousin zu tun hatte und dass ich fand das einfach cool. Dass er Cello spielt, war für mich ganz cool. Und ich wollte auch cool sein.
Sie wollten so cool sein wie der Cousin, wie der ältere Cousin.
Genau.
Wenn ein Kind Musik machen möchte und in einer Musikerfamilie groß wird, dann heißt die nächste Stufe Musikunterricht. Wie ist es in Ihrem Fall verlaufen?
Ja, sehr spielerisch. Also es war überhaupt kein Druck da von den Eltern. Es war alles als ein Hobby quasi vorgeschlagen. Ich hatte einen sehr entspannten ersten Lehrer und alles sehr spielerisch. Und zu Hause konnten wir gemeinsam auch dann Musik machen. Und das war immer so, ich lerne Cello damit ich immer zum Beispiel an Weihnachten oder an einem Geburtstag etwas spielen kann. Also kann ich zum Beispiel Happy Birthday auf dem Cello spielen oder ich kann ein Weihnachtslied spielen im Dezember. Es war immer so, das war die Ambition, Cello zu spielen, damit ich irgendein schönes Lied für irgendjemanden spielen kann im richtigen Moment. Zum Beispiel vor allem Weihnachten. Weihnachten war immer meine Aufgabe und auch mein Cousin dann ein kleines Stück zu spielen. Und das war also sehr, sehr spielerisch. Und das ist auch ein guter Zugang, um ein bisschen Motivation zu haben, um ein Instrument zu lernen. Und dann hat sich das nach und nach entwickelt und wurde mehr und mehr ernst. Aber also in den ersten 5, 6 Jahren war das alles sehr, sehr spielerisch.
Und haben die Eltern gesagt, toll, dass der Kian jetzt Musik machen möchte? Oder schade, weil das doch ein sehr harter Beruf sein kann?
Ich glaube, die waren sehr glücklich darüber. Aber es war auch noch nicht klar in dem Alter, dass das mein Beruf sein wird. Also es war immer noch sehr offen. Ich war auch in der Schule eigentlich sehr aktiv und es gab auch eine Phase, wo ich jünger war, wo ich eigentlich Arzt werden wollte. Ich lernte sehr, sehr gerne für die Schule auch. Also ich liebte die Schule und ich liebte das Lernen auch. Deswegen war es nicht klar, dass ich auf jeden Fall Musiker werden würde. Das kam erst viel später.
Mit 12, als Sie dann nach Basel gegangen sind?
Genau, da war der Beginn quasi, Beginn der Entwicklung Richtung Profimusiker. Auch da natürlich mit 12 ist man immer noch sehr, sehr jung, aber die Begegnung mit meinem dann Professor Ivan Monighetti mit 12 Jahren, das war natürlich dann entscheidend, dass sich meine Einstellung gegenüber des Cellos und gegenüber der Musik verändert hat, weil er hat eine neue Seriosität hineingebracht und eine neue Sichtweise auf das Leben als Musiker, dass es nicht nur ein Spiel ist, sondern auch eine große Verantwortung. Das hat mich dann nach und nach geprägt und dann hat sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Und mein Mindset hat sich ein bisschen verändert dann, ja.
Und Sie sind dann doch Arzt der Seelen geworden, so könnte man das sagen. Über Ivan Monighetti sprechen wir gleich noch, das ist eine sehr interessante Person. Aber bevor Sie bei ihm studiert haben, haben Sie bei ihm Unterricht genommen. Nur der Weg aus Bregenz nach Basel ist ziemlich lang. War das nicht umständlich?
Doch, das war natürlich sehr umständlich. Und es wäre auch völlig unmöglich gewesen für mich damals als Kind, wenn ich nicht die Unterstützung meines Vaters gehabt hätte, der mich dann jede Woche mit dem Auto 2,5 Stunden fast oder 2,15 nach Basel gefahren hat, nach der Schule. Und dann am selben Tag noch 2 Stunden 15 zurück nach Hause und dann am nächsten Tag in die Schule. Später dann natürlich war ich alt genug, um selber den Zug zu nehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber am Anfang war die Unterstützung meines Vaters völlig entscheidend für das Ganze.
Könnte man sagen, dass der Unterrichtsstil von Ivan Monighetti doch ein bisschen eigenartig war? Oder nicht selbstverständlich?
Ja, natürlich. Er war auf jeden Fall nicht ganz typisch oder, würde ich sagen, schwer zu vergleichen mit anderen Lehrern, die ich auch natürlich hatte und auch getroffen habe und kannte. Es war sehr eigen, ja. Erstens mal war sein Unterricht extrem langsam. Das heißt, er nahm sich extrem viel Zeit für die Stücke, die man wirklich langsam, Schritt für Schritt, Takt für Takt aufbaut. Manchmal haben wir an einem Stück ein Jahr gearbeitet oder sogar mehrere Jahre an einem Stück. Und diese Langsamkeit genau aber hat natürlich dazu geführt, dass man ein sehr, sehr starkes Fundament aufbaut mit einem Stück. Außerdem war es sehr unüblich, dass er natürlich auch viel Wert auf andere Sachen gelegt hat als das Cellospiel. Also ich musste auch natürlich Klavier für ihn spielen, Gedichte rezitieren, gewisse Bücher lesen, vorsingen. Sogar gewisse Tanzeinlagen hat er mit den Studenten gemacht, also quasi Musiktheater ein bisschen, Sportübungen und. Also es war wirklich ein Allround, er ist ein Allround-Künstler, Lebenskünstler auch und hat er den Studenten auf jeden Fall vermittelt. Das war sehr ein unüblicher Unterricht.
Ein sehr holistischer Zugang zu Musik. Und haben Sie das als Kind und dann als Minderjährige verstanden? Wieso Sie gerade jetzt singen müssen oder Gedichte laut vorsagen müssen, wenn Sie eigentlich Cello spielen möchten?
Ich denke, auf einer gewissen Ebene habe ich es schon verstanden. Zumindest habe ich es respektiert und ich habe es brav alles befolgt. Aber ich denke schon, dass ich es auch verstanden habe. Er hat doch natürlich auch immer Wert darauf gelegt, das zu erklären, warum muss ich jetzt ein Gedicht von Heinrich Heine lernen, wenn ich ein Stück von Schumann spiele. Das ist natürlich die Verbindung ist offensichtlich, dass Schumann diese Gedichte selber las und auch oft vertont hat in seinen Liedern. Also da war die Verbindung war logisch. Oder warum muss ich genau dieses Buch jetzt lesen, wenn ich Musik von Schostakowitsch spiele? Und da gibt es ein Buch Sonnenfinsternis von Erich Kästner über ein Gefangenenlager. Und warum das wichtig war, war auch logisch. Also er hat das immer sehr, sehr gut verbunden und gut erklärt auch. Und ich musste auch Stücke für ihn komponieren. Und das war auch wieder logisch, einfach um meine Kreativität anzuregen. Also ich habe das schon verstanden als Kind und quasi alles zugelassen.
Eine wunderbare Methode, muss ich zugeben. Und stimmt es, dass Sie öffentlich für Sol Gabetta eine Mozart-Arie singen mussten?
Ja, das ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Momente seines Unterrichts, weil ich bin überhaupt kein guter Sänger und schon gar nicht klassische. Ich kann vielleicht einen Popsong singen am Klavier, aber klassische Arie zu singen ist völlig unmöglich für mich eigentlich. Das war sehr, sehr schlimm, weil er vor der ganzen Cello-Klasse hat er mir angeordnet, eben auf die Knie zu gehen. Ich musste auf die Knie wie ein Mann, der einen Antrag macht. Und dann musste ich ihr diese Arie vorsingen, vor der ganzen Klasse, eine Mozart-Arie. Und das war sehr, sehr, sehr schlimm. Aber habe ich verstanden in dem Moment dann, dass es natürlich darum geht, einfach aus sich hinauszukommen und dieses Schamgefühl auf der Bühne loszulassen und dass man sich öffnen muss auf der Bühne und einfach auch manchmal diese unangenehmen Gefühle finden muss. Und das habe ich schon verstanden. Und ich habe ja jetzt auch eine Cello-Klasse hier mit 4 Studenten in Wien und ich versuche auch, das mit denen in diese Richtung zu machen. Noch habe ich niemanden dazu gezwungen, vor den anderen zu singen, aber vor mir haben eigentlich fast schon alle gesungen. Aber es kommt noch der Moment, wo ich die dann auf jeden Fall diese Rache von Monighetti bringe ich noch für meine eigenen Studenten. Und ich werde das Gleiche machen mit denen, was Monighetti mit mir gemacht hat.
Da, ja.
So was nennt man übrigens Generational Trauma.
Genau.
Ich gebe das weiter an die nächste Generation, dieses Trauma.
Die Rache kann süß schmecken. Ihre Eltern und Ivan Monighetti, das sind sehr wichtige Personen in ihrem Leben. Eine andere ist bestimmt auch Daniel Barenboim. Wie sind Sie in sein West Eastern Divan Orchestra gekommen? Wie haben Sie den Weg dorthin gefunden?
Ja, sehr, sehr wichtig natürlich. Also ich habe dann im Jahr 2013 einen Wettbewerb gemacht in Finnland, Paolo Cello Competition, und in der Jury saß mein zukünftiger Lehrer, das wusste ich damals noch nicht, Franz Helmersson, sollte dann ein paar Jahre später mein Lehrer werden, aber in dem Moment war er noch nicht, er war ein Jurymitglied und er hat mich gehört im Finale und hat dann seinen Freund Daniel Barenboim geschrieben, dass er gerade einen Cellisten gehört habe, der iranische Wurzeln hat und perfekt in sein Orchester passen würde als Solo-Cellist. Das war toll von ihm und sehr nett von ihm. Und dann wurde ich kontaktiert von dem Büro von Barenboim, ob ich nicht eine Audition machen will. Und ich habe natürlich ja gesagt. Und das war es dann im Januar, im selben Sommer noch, Sommer 2013, habe ich dann die Audition gemacht als Principal Cellist, Solo-Cellist in seinem Orchester. Und dann habe ich im Januar angefangen schon in dieser Position. Also das ist eine glückliche Sache, dass durch Franz Helmersson meinen dann zukünftigen Lehrer zustande kommen.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.